Na, wie geht's euch diese Woche so? Das Wochenende war ja eine verkürzte Arbeitswoche, ne? Seid ihr Dienstag früh gerne wieder zur Arbeit gegangen? Habt ihr gesagt irgendwie, oh, schön, dass endlich das lange Wochenende vorbei ist. Ich darf wieder arbeiten gehen. Oder habt ihr euch die Woche vielleicht auch über den Chef geärgert? Über sinnlose Besprechungen? Über nervige und unfähige Kollegen, über überflüssigen Papierkram. Es gibt ja so viele Gründe, warum man sich auch über die Arbeit ärgern kann, oder? Gibt's die? Mal Hand aufs Herz, wer hat sich in der letzten Woche über etwas geärgert, was mit der Arbeit zu tun hat? Wer mag das mal offen sagen? Wer hat sich, also ich habe mich zum Beispiel über manche Sachen geärgert. Wer noch? Na? Reinhard auch. Wunderbar. Also geht das vielleicht nicht ganz an euch vorbei, das Thema oder so, hat vielleicht auch doch was mit euch zu tun. Es ist ja so, ne? Also, ja, gibt eine Menge Gründe, sich zu ärgern. Aber die andere Frage ist die, war Gott eigentlich dabei? War Gott bei eurer Arbeit? Was hat der eigentlich damit zu tun? Was ist eigentlich Gottes Rolle bei eurer Arbeit? Ist er derjenige, der morgens noch schön die Brotdose irgendwie packt und noch einen schönen Apfel dazulegt und sagt, hier, nimm mal mit, ist gesund. Und dann sitzt er den Rest des Tages zu Hause und wartet darauf, dass ihr wiederkommt. Und vielleicht fragt er am Ende noch interessiert nach, na, wie war's denn? Erzähl doch mal. Oder ist er derjenige, der seinen eigenen Schreibtisch hat bei euch im Büro? Vielleicht ein eigenes Büro bei euch in der Abteilung, auf der Station? Wer ist Gott? Und wenn er Letzteres ist, was hat er dann eigentlich mit meiner Arbeit zu tun? Und wie will er, dass ich meine Arbeit mache? Bei manchen Jobs ist das ja auf den ersten Blick noch recht einfach, oder? Ich denke da so an, naja, Pastoren, wir haben es schon gehört, klar, mit dem Beruf hat Gott schon was zu tun. Aber es gibt ja auch so soziale Berufe, das sind Altenpfleger, Sozialpädagogen, Krankenschwestern, Erzieher, Lehrer. Das ist doch ziemlich einfach, oder, was Gott damit zu tun hat? Die haben ja alle mit Menschen zu tun und Menschen, da sagt die Bibel, du sollst deinen Nächsten lieben und also soll man die Menschen, mit denen man da so tagtäglich zu tun hat, einfach lieb haben, man soll sie lieben und ja, das doch hinzukriegen, oder? Also zumindest ist erstmal klar, was zu tun ist, oder? Oder täuscht es vielleicht? Ich stelle mir so jemanden vor, der in der Altenpflege arbeitet. Und der morgens eine Stunde Zeit hat, um 10 Menschen anzuziehen, zu waschen und ihnen das Frühstück zu bringen. Und dann frage ich mich, wie viel Zeit bleibt da noch, um die Menschen auch noch zu lieben? Und wie gehe ich dann damit um? Gehe ich dann zur Stationsleitung und sage, ach übrigens, also mit 10 Menschen morgens in einer Stunde, das schaffe ich nicht. Also ich schaffe nur 5. Und dann sagt die Stationsleitung, ja, kein Problem, dann stellen wir noch jemanden ein, der macht dann die anderen 5 und alles Roger, oder? Funktioniert, glaube ich, auch nicht ganz. Also ihr könnt mich korrigieren, wenn das irgendwie schon mal geklappt hat, ich glaube nicht. Also ich glaube, auch in diesen sozialen Berufen ist das gar nicht so einfach. Was will Gott eigentlich von mir, wie soll ich meine Arbeit tun? Und dann gibt es auch noch andere Berufe, die haben auch größtenteils mit Menschen zu tun, wird man jetzt aber nicht in erster Linie als soziale Berufe bezeichnen. Ich stelle mir da zum Beispiel so einen Bankberater vor. Und ich erinnere mich gut an ein Gespräch mit jemandem, der bei einer Bank arbeitet. Ich sage jetzt mal nicht bei welcher, die Haspa war es nicht, weil da sind ja nur nette Leute, die sich immer um ihre Kunden kümmern und denen die Kunden das Wichtigste sind und so. Aber der hat mir davon erzählt, dass halt ab und zu mal bei ihm Menschen sitzen, die gerne einen Kredit haben möchten. Und dann gibt's so die Situation, naja, alle Voraussetzungen sind eigentlich erfüllt. Schufa-Auskunft, naja, nicht die beste, aber passt schon, okay. Ne, Checkliste abgehakt, die Voraussetzungen sind erfüllt, eigentlich müsste er den Kredit geben. Aber das Bauchgefühl sagt ihm was anderes. Das Bauchgefühl sagt ihm, naja, wenn ich denen den Kredit gebe, dann ist das möglicherweise für die der Einstieg in die Schuldenfalle. Was macht man dann also? Sagt man einfach, naja, nö, ich kann ihnen keinen Kredit geben, das tut mir leid. Aber das bleibt ja auch nicht ohne Konsequenzen, um mal ein paar Stichworte zu nennen. Am Ende des Monats steht ja dann der Abteilungsleiter auf der Matte und sagt, nennen wir ihn mal 1000 Pfund oder so. Herr 1000 Pfund, wie ist das eigentlich? Ihre Kollegen haben alle mehr Kreditverträge verkauft als Sie diesen Monat. Wie können wir Ihnen da helfen? Wollen Sie nochmal zu einer Weiterbildung fahren? Es gibt da ein tolles Angebot, erfolgreich verkaufen heißt das. Da können wir Sie doch nochmal hinschicken und dann stimmen Ihre Zahlen auch wieder, oder? Was macht der 1000 Pfund dann? Gefährdet er letztendlich seinen Job, weil er sagt, nee, also ich habe jeden Monat die schlechtesten Zahlen und wahrscheinlich wird der Chef auf jeden Fall sagen, also mit der nächsten Beförderung, das wird schon mal nichts. Also setzt er seinen Job aufs Spiel, wenn er doch seine Familie ernähren muss. Andere Frage wäre, naja, okay, jetzt gibt er dem Ehepaar Schulz den Kredit eben nicht, weiß aber ganz genau, die gehen eine Bank weiter und da finden die definitiv jemanden, der sagt, ja, also nee, das ist gar kein Problem, den Kredit kriegen sie auf jeden Fall. Wollen sie nicht noch ein bisschen den Kreditrahmen erhöhen? Was macht man da? Schon ein kleines Dilemma, oder? Also, ich habe einen Text rausgesucht, der ein bisschen was zum Thema zu sagen hat. Da geht's ausnahmsweise mal nicht um Jesus, sondern es ist Johannes, der hier den Menschen Rede und Antwort steht. Johannes, auch bekannt als Johannes der Täufer. Und Johannes hat die Menschen zur Umkehr zu Gott aufgerufen, noch bevor Jesus öffentlich aufgetreten ist. Und eine große Anzahl Menschen hat sich auch von ihm taufen lassen, ist zu ihm gekommen, hat sich von ihm taufen lassen. Aber diese Menschen hatten auch Fragen. Und die Frage war in erster Linie immer die, was heißt es denn, mit Gott zu leben? Und da setzt unser Text jetzt ein, Lukas 3, die Verse 10 bis 14, lese ich mal. Die Menge fragte, was sollen wir tun? Johannes erwiderte, wenn ihr zwei Mäntel habt, gebt einen den Armen. Wenn ihr zu essen habt, teilt es mit denen, die hungrig sind. Auch Zollbeamte kamen zu ihm, um sich taufen zu lassen. Und auch sie fragten, Meister, was sollen wir tun? Beweist, dass ihr ehrlich seid, erwiderte er. Treibt nicht mehr Steuern ein, als die römische Regierung euch vorschreibt. Und was sollen wir tun? Fragten einige Soldaten. Johannes antwortete, seid keine Räuber und Erpresser. Gebt euch mit eurem Soll zufrieden. Die letzten Verse will ich nochmal lesen. Da geht es um zwei ganz spezielle Berufsgruppen, die Johannes fragen, was heißt das eigentlich, mit Gott zu leben für uns, für unsere Berufsgruppe? Die Zollbeamten kommen zu ihm und sagen, Meister, was sollen wir tun? Und Johannes sagt, beweist, dass ihr ehrlich seid. Treibt nicht mehr Steuern ein, als die römische Regierung euch vorschreibt. Und was sollen wir tun? Fragten einige Soldaten. Johannes antwortete, seid keine Räuber und Erpresser. Gebt euch mit eurem Soll zufrieden. Zwei Punkte will ich aus diesem Text mal herausgreifen. Zum einen finde ich, den Teil habe ich überschrieben mit Hoffnung für Finanzbeamte, ich finde es echt bemerkenswert, wer hier eigentlich nachfragt. Hier ist von Zollbeamten und Soldaten die Rede. Zollbeamte, das ist ja heute nicht mehr so sensationell. Wenn man regelmäßig über die Kölbrandbrücke fährt, dann fährt man auch regelmäßig durch eine Zollstation. Da sitzt immer jemand drin und lächelt einen, wenn es hochkommt, freundlich an. Meistens guckt er nicht mal hin. Und das war auch schon alles. Das ist zumindest da vor Ort ein ziemlich unspektakulärer Beruf, würde ich mal sagen. Aber um die Brisanz zu verstehen, muss man sich mal in der Bibel ein bisschen umgucken. Da sind Zollbeamte oder Zöllner, werden sie oft genannt. Das sind eigentlich so, das ist so die unterste Schublade. Das ist so das Übelste vom Übeln. Also mit denen hat man sich schon gar nicht abgegeben eigentlich. Heute gibt's ja keine Berufsgruppen mehr, die wir von vornherein schon ein bisschen schief anschauen, oder? Oder wie wär's mit Rechtsanwälten? Dann auch noch mit Leuten, die in der Wirtschaftsjuristerei arbeiten oder so? Oder wie wär's mit Türstehern oder Haustürvertretern? Oder wie wär's mit Investmentbankern? So, ne? Also da sagt man ja schon, mit denen, da kann irgendwas nicht stimmen, da kann irgendwas nicht koscher sein. Machen wir lieber einen Bogen drum. Und solche Leute waren das, die da auch bei Johannes sind. Genau die werden hier auch genannt. Diese beiden Berufsgruppen, mit denen hatte man nicht gern zu tun. Ich stelle mir so vor, wenn wir haben ja immer so einen Prügelknaben bei uns, wenn irgendwas wirtschaftlich nicht gut läuft und wenn wir irgendwie so die Gier der Wirtschaft irgendwie meinen, dann sagen wir ganz oft Josef Ackermann. So, das ist so der Prügelknabe schlechthin. Und ich stelle mir vor, wenn der zu Johannes gekommen wäre und gesagt hätte, Johannes, was soll ich eigentlich tun? Dann würden wir vielleicht denken, na ja, also die geeignete Antwort wäre, Josef Ackermann, du weißt doch, oder vielleicht weißt du es auch nicht, aber es gibt so Agenturen für Arbeit, da meldest du dich erstmal arbeitslos und dann kannst du dich staatlich gefördert umschulen lassen und dann machst du nochmal einen Neustart als Altenpfleger so, weil mit deinem jetzigen Beruf ist einfach kein Start zu machen. So könnte man sich das ungefähr vorstellen, oder? Wenn der zu Johannes kommt. Wir sortieren Menschen schon auch nach ihrem Beruf in bestimmte Schubladen. Und manche Berufe, naja, verachten wir schon so ein bisschen oder sind zumindest sehr skeptisch. So ein Beruf war damals der des Zollbeamten. Aber Johannes scheint das anders zu sehen. Johannes hat keine Vorurteile. Der schickt die nicht weg und sagt, Leute, Zollbeamte, lernt mal einen anderen Beruf, dann könnt ihr wiederkommen und dann fragt mich nochmal, was ihr tun sollt. Nein. Er geht auf die Frage ein. Er sagt, okay, wenn ihr fragt, was ihr tun sollt, dann habe ich einen Rat für euch. Beweist, dass ihr ehrlich seid, treibt nicht mehr Steuern ein, als die römische Regierung euch vorschreibt. Das finde ich klasse. Dass es keine Tabus, keine Denkverbote gibt, das klingt für mich ganz nach dem Jesus, den ich kenne. Dem Jesus, der auch keinen weggeschickt hat und der sich gerade mit denen beschäftigt hat, auch um die alle anderen einen großen Bogen gemacht haben. Auf die hat er sich eingelassen und auf die lässt sich auch Johannes hier ein. Natürlich gibt es trotzdem Tätigkeiten, die sind in der Tat mit dem christlichen Glauben nicht so gut vereinbar. Ich sag mal, Mafia-Boss ist so ein typischer Beruf, ne? Zuhälter, Auftragskiller, so die klassischen Ausbildungsberufe halt. Brauchen wir nicht diskutieren. Manche Sachen vertragen sich nicht mit christlichem Glauben so. Und es gibt durchaus auch andere Berufe, wo ich das schon als sehr schwierig empfinden würde. Also ich finde, als Soldat, als Christ zu leben, finde ich, habe ich großen Respekt vor jedem, der das kann, der das macht, der sich aber auch der Herausforderung stellt. Also fordert mir größten Respekt ab. Aber das wäre nochmal ein Thema für sich. Wir halten mal eins fest. Es gibt in der Bibel keine beruflichen Tabus. Also wenn ihr einen Beruf habt, wo andere immer sagen, na, wie machst du das denn? Dann könnt ihr sagen, tja, also ich wüsste nicht, dass es da irgendwelche Tabus gibt. Johannes zumindest sieht da keine Probleme dabei. Das halten wir mal als ersten Punkt fest. Und dann die zweite Beobachtung aus dem Text. Und zwar das, was Johannes den Leuten antwortet. Er sagt den Zollbeamten, beweist, dass ihr ehrlich seid. Und er sagt den Soldaten, seid keine Räuber und Erpresser. Und jetzt mal Hand aufs Herz, wie steht's an eurem Arbeitsplatz, so in eurer Firma, in eurer Branche mit Ehrlichkeit? Hand aufs Herz, wie sieht's aus? das ist schon, finde ich, ein Thema. Ich will mal ein paar Beispiele nennen. Man kennt das ja, wenn man in einer größeren Firma zumindest arbeitet, hinterm Rücken schimpfen alle auf den Chef. Ne? Chefs sind so die beste Zielscheibe. Die sind in der Regel unsensibel, die sind rechthaberisch, die wollen immer, dass alles möglichst schon gestern fertig war. Da fallen dann so Sätze wie, naja, der hat ja von der Praxis eh keine Ahnung, der stellt sich das immer so einfach vor und so. Ne, sind alles so Sätze, ich schätze, der eine oder andere hat die schon mal so gehört. Und dann, wenn der Chef selbst in der Tür steht, kriegt keiner den Mund auf, oder? So läuft's doch meistens. Und es hat auch kaum jemand den Mumm, mal unter vier Augen mal den Chef anzusprechen und zu sagen, hier, das ist ganz schön schwierig, was wir immer für Aufgaben hier bekommen oder so, das funktioniert ganz schlecht nur oder so. Also den eigenen Chef anzusprechen und zu kritisieren, das macht kaum jemand, oder? Ist es ehrlich? Ich glaube nicht so richtig. Aber was mache ich denn da? Muss ich nicht eigentlich mitmachen? Geht es? Muss ich nicht sagen, naja, es geht halt nicht anders, das ist halt so und da kann ich nicht so richtig ausbrechen? Oder könnte ich das vielleicht auch anders machen? Könnte ich es nicht wenigstens versuchen? Wenn alle immer sagen, naja, da stellt sich das immer so einfach vor, dann kann ich euch garantieren, daran wird sich auch so schnell nichts ändern, wenn keiner ihm mal sagt, dass es eben nicht einfach ist. Das funktioniert nicht. Wenn alle immer sagen, naja, da hat ja von der Praxis keine Ahnung. Ja, wie soll er auch Ahnung haben, wenn keiner mit ihm redet? Wenn keiner ihm ehrlich sagt, was oftmals, wo der Schuh drückt, wo es eben oftmals brennt und so, kann er irgendwie nicht so richtig mitbekommen, wenn keiner ihm das offen sagt. Dann kann man fragen, ist das nicht auch riskant? Ja, ist es. Das ist schon ein Wagnis, aber Ehrlichkeit ist immer auch ein Wagnis, oder? Manche wollen die Wahrheit nicht hören und Chefs wollen die oftmals nicht unbedingt von ihren Untergebenen, von ihren Angestellten hören. Der Volksmund sagt, der Ehrliche ist der Dumme, oder? Ich habe das schon öfter mal ausprobiert. Ich bin dieses Wagnis schon öfter mal eingegangen, Dinge beim Namen zu nennen, wo alle anderen immer nur hinterm Rücken geredet haben. Gekündigt wurde ich dafür bisher nicht. Teilweise ist es ganz gut gelaufen. Einmal ist es allerdings auch so gelaufen, dass ich am Ende des Jahres als Einziger keinen Jahresbonus bekommen habe. Da kann man wirklich sagen, der Ehrliche ist der Dumme, oder? Wie ist das? Oder man könnte natürlich das auch anders sehen und könnte sagen, naja, also ich habe mich hinterher sehr viel wohler gefühlt in meiner Haut. Ich musste hinterher nicht mehr damit leben, dass alle so ein bisschen, naja, dass alle so ein bisschen tratschen, dass alle so ein bisschen unehrlich sind, dass es ganz viel Heuchelei gibt und so. Für mich war das eine ganz klare Geschichte. Mir ging es hinterher deutlich besser. Und das, was ich jetzt exemplarisch gesagt habe über den Umgang mit Chefs, das könnte man auch auf viele andere Bereiche übertragen. Auf den Umgang mit anderen Kollegen, mit anderen Abteilungen oder so, da gilt eigentlich genau das Gleiche. Wie oft wird sich in großen Unternehmen aufgeregt über die anderen, über andere Abteilungen, die Lohnabteilungen, das sind doch alles, was die immer für Fehler machen und das geht ja mal gar nicht und die haben ja gar keine Ahnung und so. Die Frage ist, wenn man darüber immer so schimpft und sich beschwert und jammert, wem nützt das was? Wem nützt das was? Das kann ja manchmal sogar richtig sein, dass da viele Fehler passieren. Aber was nützt es, wenn ich mich darüber beschwere? Es gibt ja meines Erachtens zwei Möglichkeiten, die ich dann habe. Ich kann das akzeptieren, dass Fehler passieren und kann sagen, okay, die Schwächen, die ich da sehe, die gleiche ich mit meiner Arbeit aus. Manchmal ist es vielleicht sogar die einzige Möglichkeit, die wir haben. Oder ich suche das Gespräch und unterstütze den anderen oder die anderen darin und sag, hey, was können wir tun, dass das in Zukunft besser läuft? Was können wir tun, um Dinge, ja, um da Fehler zu vermeiden, um für bessere Abläufe zu sorgen? Was können wir dafür tun, dass nicht immer der eine sich über den anderen ärgert und wahrscheinlich ärgern die sich auch über mich, weil ich immer so, ne? Also was können wir tun, um dem Ganzen entgegenzuwirken? Das wäre doch mal eine Alternative. Nicht in das allgemeine Gejammer einzustimmen, sondern zu sagen, okay, wie machen wir es anders, wie machen wir es besser? Mir fällt nichts Besseres ein, als das wirklich offensiv anzupacken. Und dann gibt es noch einen zweiten Punkt so zu diesem Thema Ehrlichkeit. Da geht es um, Geschäftspraktiken. Johannes sagt zu den Soldaten, seid keine Räuber und Erpresser. Räuber und Erpresser, da schließt sich doch so ein bisschen der Kreis. Da sind wir schon wieder bei dem Beispiel von vorhin, bei dem Bankberater, oder? Räuber und Erpresser. Ich will noch mal ein kurzes persönliches Beispiel von mir erzählen. Ich habe ja eine sehr stringente Karriere hinter mir. Reinhard hat es zum Anfang schon angedeutet. Ich habe 2005 bis 2007 zwei Jahre lang als Jugendpastor gearbeitet. 2007 bis 2009 dann als Kundenbetreuer bei einem Gewinnspielservice. Wunderbar. Das nenne ich Karriere, oder? Ich kann euch sagen, das war ein Erlebnis. Das war ein Erlebnis. Im Rückblick würde ich sagen, ich bin persönlich an der Herausforderung sehr gewachsen. Wiederholen möchte ich es trotzdem nicht. Aber ich habe persönlich sehr davon profitiert. Es gab eine Zeit, da wurde uns, als ich in dem Beruf gearbeitet habe, an der Stelle gearbeitet habe, da wurde uns gesagt, oder ich sag vielleicht nochmal, stellt euch das einfach mal so vor, wie so ein Abo auf so eine Lotterie oder so. Man zahlt irgendwie jeden Monat irgendwie 6,90 Euro und dann kann man irgendwie auch jeden Monat was gewinnen. So lief das Ganze. Und das Ganze waren so 24 Monats-Abos und ich habe da Kundenservice gemacht, Kundenbetreuung. Und dann kam irgendwann der Auftrag an uns, wir sollten doch Kündigervermeidung machen. Kündigervermeidung, was ist das? Das hat dann so funktioniert, Frau Meier hat angerufen und sagt, ach, ich habe keine Lust mehr, ich habe irgendwie noch nie was gewonnen und ich würde das gern beenden. Und dann war der Auftrag zu sagen, ach kommen Sie, Frau Meier, ne, einen Monat noch, nächsten Monat machen Sie bestimmt den Hauptgewinn und den wollen Sie doch bestimmt nicht verpassen. Das war der Auftrag und ich habe damals gesagt, nö, das mache ich nicht. Das kann ich mit mir nicht vereinbaren, weil ich auch gesagt habe, also ich würde das persönlich hier schon gar nicht machen. Also ich wäre schon mal der schlechteste Kunde, den wir haben könnten, weil ich würde von vornherein sagen, lass mich bloß in Ruhe damit. Aber das zu machen, das mache ich nicht. Ich hatte eigentlich so ein bisschen darauf spekuliert, dass ich gekündigt werde. Hat leider nicht geklappt. Ich hätte mich selbst gekündigt, muss ich sagen. Weil das natürlich eine ganz blöde Situation ist, wenn ich einem ganzen Team von 12 Leuten eine Anweisung gebe und einer stellt sich hin und sagt, nö, mache ich nicht. Dann noch den anderen überzeugen zu sagen, aber ihr anderen müsst das alle machen. Das ist nicht ganz so einfach. Aber ich habe die Erfahrung gemacht, gerade auch in diesem Bereich, dass es durchaus manchmal Spielraum gibt, auch zu sagen, nee, bei dieser Geschichte, da habe ich ein schlechtes Gefühl bei. Das kann ich nicht mittragen, das mache ich nicht mit. Ich kann natürlich nicht hundertprozentig sagen, warum ich damals tatsächlich nicht gekündigt worden bin, warum das in Kauf genommen worden ist, aber ich könnte schon vermuten, dass es mit der Arbeit zu tun hatte, die ich sonst gemacht habe, dass ich sonst scheinbar ganz gute, wertvolle Arbeit gemacht habe. Und jetzt übertragen wir das Ganze mal auf den Bankberater von vorhin. Welche Möglichkeiten hat er denn nun? Wie wär's mal zum Beispiel mit einer großen Portion Ehrlichkeit? Vielleicht könnte der das Ganze ja so lösen, dass er sagt, hier, Ehepaar Schulz, Folgendes, eigentlich erfüllen Sie die Kriterien für diesen Kredit. Eigentlich könnte ich Ihnen den geben. Und wenn Sie darauf bestehen, wenn Sie ihn unbedingt haben wollen, dann mache ich das auch. Aber ich habe ein schlechtes Gefühl dabei. Ich würde Ihnen eher davon abraten. Ich würde es eher nicht machen. Wäre doch auch mal eine Möglichkeit. Und vielleicht wäre es auch eine Möglichkeit, dann dem Chef, wenn der am Ende des Monats auf der Matte steht und sagt, ja, 1000 Pfund, warum haben Sie so viel wenig Kreditverträge verkauft, dem zu sagen, Chef, also ich kann Ihnen genau sagen, wem ich keinen verkauft habe. Da waren die und die und die in diesem Monat bei mir, die haben gesagt, sie hätten gerne einen Kredit und ich habe gesagt, nee, das möchte ich nicht. Dabei habe ich kein gutes Gewissen, dabei kann ich nicht ruhig schlafen, deswegen habe ich denen keinen Kreditvertrag gegeben. Und ich bin davon überzeugt, dass das richtig war und dass wir die dadurch vielleicht als langfristige Kunden gewinnen können, dass wir ihnen da eine solide, gute Beratung bieten, anstatt dass wir immer nur uns fragen, wie können wir denen möglichst viel verkaufen. Ich glaube durchaus, dass sowas wertgeschätzt wird, auch in Firmen. Versuch ist es auf jeden Fall wert, oder? Das waren jetzt mal nur zwei kurze Beispiele. Man könnte über das Thema noch jede Menge reden. Ich könnte auch noch eine Menge so aus meinem Erfahrungsschatz erzählen. Habe da durchaus schon einiges erlebt in den letzten Jahren. Aber ich möchte mal den Sack zumachen an dieser Stelle. Ich möchte euch ganz, ganz viel Mut machen. Vielleicht seid ihr ja in einer Firma, in der alles gar nicht so schlimm ist, wie ich es geschildert habe. Vielleicht wird in eurer Branche nicht ganz so viel getrickst, wie ich das aus der einen oder anderen Branche kenne. Dann habt ihr schon mal einen großen Grund mehr, dankbar zu sein. Wenn es aber doch so ist, dass ihr ein paar der Situationen, die ich geschildert habe, ganz gut kennt, dann würde ich euch Mut machen dazu, euch nicht mit dem Status quo zufrieden zu geben. Dann fragt doch mal morgen auf dem Weg zur Arbeit oder in der Mittagspause oder wo auch immer ihr seid, fragt doch mal Gott, was er eigentlich in eurer Firma an eurem Arbeitsplatz gerne anders machen würde. Was er eigentlich gerne anders handhaben, regeln würde, was er gerne verändern würde. Und dann, ja, überlegt mal, was ihr vielleicht davon umsetzen könnt. Was vielleicht die Herausforderung an euch ist, wo ihr Dinge positiv verändern könnt. Denn ich bin mir ganz sicher, ich hatte zum Anfang gefragt, ob Gott der Gott ist, der bei der Arbeit ist. Ich bin mir ganz sicher, dass er da ist und dass er mitreden will. Dass er sagt, ich will gerne gefragt werden. Er drängt sich ja, so ist unser Gott ja. Er drängt sich nicht auf, aber er sagt, ich möchte gerne mitgestalten. Bezieh mich mit ein, frag mich und ich werde dir helfen. Und dann seid kreativ, wenn ihr bei irgendwas, was bei euch auf der Arbeit stattfindet, was passiert, wie Dinge gemacht werden, kein gutes Bauchgefühl habt, dann überlegt einfach mal, wie könnte das besser laufen? Was könnte man vielleicht verändern? Was könnte vielleicht ein Weg sein, da Dinge zum Besseren zu verändern? Und wenn ihr keine Idee habt, dann kommt einfach mal an den Church Spaces vorbei. Da sitzen wir immer in einer kleineren Gruppe zusammen und da gibt es durchaus Raum dafür, dass man sagt hier, oh, ich habe da letzte Woche auf meiner Arbeit was erlebt und ich weiß nicht, wie ich damit umgehen soll, ich weiß nicht, wie ich das am besten machen soll, könnt ihr mir mal einen Rat geben? Also wenn euch da die Ideen ausgehen, dann nutzt diese Gelegenheit, einfach mal bei einer Church Space vorbeizuschauen und zu sagen, ich brauche mal jemanden, der mir mal eine gute Idee gibt, was ich machen kann. Das wünsche ich euch von Herzen, dass euch das gelingt, dass ihr morgen früh und die ganze Woche zur Arbeit geht und dass ihr ganz genau wisst und es euch bewusst ist, Gott ist dabei und Gott möchte mitreden und Gott hat einen entscheidenden Teil dazu zu sagen, zu dem, was eure Arbeit ist. Dazu segne euch Gott. Amen.